Manchmal gibt es Tage, da kommt die Post überhaupt nicht. Und dann gibt es Tage, da quillt das Postkasterl einfach über und es passt gar nichts mehr hinein. Wir befinden uns immer noch in der Aufarbeitung unserer Hörerpost und beim Leeren des Briefkastens. Den besprechen wir heute in Teil 2 wieder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier im Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Gleich wieder gut. Nachdem ich die Hörerpost-Aufarbeitung richtig gestellt habe, haben Sie schon gleich wieder einen Bock geschossen.
Wieso?
Aufgearbeitet wird die Pandemie. Hörerpost wird abgearbeitet.
Das klingt aber auch fürchterlich abgearbeitet. Das hat sowas Bürokratisches. Wobei, das wäre dann jetzt der Retro-Cliffhanger zur letzten Episode.
So ungefähr.
Okay, da hatten wir auch ein bisschen über Bürokratie gesprochen. Wir sind schon wieder in Berlin. Disclaimer, wir haben Dienstagabend, den 9. Juni. Was machen wir schon wieder in Berlin oder immer noch?
Morgen Stiftungsrat DESAM, Deutsche Stiftung für Allgemeinmedizin. Sozusagen die Stiftung der DGAM.
Die sich um Nachwuchs kümmert.
Jawohl, um Nachwuchs.
Es ist ein paar Tage nach dem BAM. Sie haben offensichtlich nicht nur den Freitagabend überlebt, sondern auch den Samstag. Sonst wären Sie nicht hier. Erzählen Sie nochmal so, wie war es am Ende beim BAM? Vielleicht so der umfassende Einblick, der Werbeblock für 2027.
Es hat mir sehr gut gefallen. Das war eine prima Atmosphäre. Es war Party, es war Glitzer und es waren aber auch gute Inhalte und das ist wirklich eine Werbung dafür, wie man Freude, Spaß, Networking, Austausch verbinden kann mit evidenzbasierter Medizin. Das ist ein absolutes Role Model für gelungene Fortbildungsevents oder nennen wir es mal Fortbildungsfestival.
Ja.
So kann man es nennen, ein Festival.
Und ich meine, jetzt, Sie sind ja hier unter uns der Didaktiker in der Runde. Ich gehe mal davon aus, dass es geht ja bei Fortbildung um Kompetenzerhalt.
Und
mehr oder weniger.
Mit dem Begriff Kompetenzerhalt habe ich ein Problem.
Aha.
Das hört sich immer so an, als ist die Kompetenz einmal da. Keine Ahnung wann, nach dem Studium, nach der Weiterbildung oder
und dann ist Schluss.
Und dann wird die nur noch erhalten.
Okay. Ja. Also dann muss ich sagen, da machen wir an der Stelle jetzt schon mal einen, wo auch immer hingelagerten Cliffhanger, Martin Scherer. Und wir verabreden uns mal mit Hans-Michael Mühlenfeld.
Nein, der kann das nicht mehr hören.
Der kann das nicht mehr hören. Okay, der Punkt ist aber gemacht. Natürlich, Kompetenz wächst, Wissen wächst, Erfahrung wächst. Ja. Das ist Ihr Punkt. Worauf ich hinaus wollte, ist an den Didaktiker gefragt, wenn man fröhlich drauf ist, sprich mit Freude, lernt es sich wahrscheinlich effizienter, bleibt mehr hängen, oder?
Ja, natürlich spielt Austausch und Vernetzung und Diskussion eine Riesenrolle. Und wenn ich eine Atmosphäre habe, die das soziale Miteinander fördert, und zwar maximal fördert mit einer prima Stimmung, was wirklich auch die Leute zusammenbringt, dann lernt sich es umso besser. Und das nochmal zusammen mit der Vielfalt von Formaten. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, die Formate, aber
Talkstage, Music Stage.
Ja, genau. Ja, ich war in 3 verschiedenen Formaten aktiv, aber waren bei weitem nicht alle.
Ja. Ja. Wir wollen Hörerpost weiter bearbeiten. Ganz wichtig, wir besprechen jetzt Post, die in der Regel auf einzelne Episoden sich bezieht. Und das verlinken wir dann natürlich alles wo?
In den Shownotes.
In den Shownotes, damit Ihr H-Index hochgeht.
Und Ihrer erst.
Jawohl.
Der ist ja bei 0.
Meiner ist bei 0. Das heißt, wenn er von 0 auf 0,1 geht, haben wir schon mal 100% Wachstum. Großartig.
Nein, unendliches Wachstum.
Ja, genau. Und genau. Division durch 0 ist nicht möglich. Das ist dann nur unendlich. So. Also damit hätten wir wieder eine Singularität gefunden im wissenschaftlichen Publizieren. Wir gehen rein in Episode 127. Das war unser kleiner Cardio-Gipfel. Jedenfalls der erste, mit dem wir begonnen haben. Das Gespräch mit Stefan Blankenberg, dem Präsidenten der DGK. Und da gab es einiges an Feedback, da gab es eine ganze Menge Feedback. Und eine greife ich mal raus, die kommt aus Bremen und der liefert gleich einen ganzen Strauß an Präzision. Ich schlage vor, wir machen mal so eine Art Hörer-Feedback-Blitzlicht, Antwort-Blitzlicht-Gewitter und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, okay?
Ja.
Gut. Erster Punkt dazu, und zwar ging es da um eine Kasuistik, und zwar war die Kasuistik Stefan Blankenberg selbst, ein hypothetischer Stefan Blankenberg. Er hat sich so vorgestellt, bei Ihnen in der Praxis, hypothetisch, er selbst arbeitet jetzt das
letzte Jahr im Institut und Polyklinik für Allgemeinmedizin.
Diese Präzisierung ist extrem wichtig, ich danke vielmals. Hat viel zu arbeiten gehabt, das heißt, er konnte seinen Sport, den er sonst macht, nicht mehr machen. Deswegen hat er auch 5 Kilo zugenommen. Sie messen Blutdruck, 160/90 zeigt sich das, wahrscheinlich erste Messung, nehme ich mal an. Dann irgendwann aus dem Labor kommt ein LDL-Wert von 180 Milligramm pro Deziliter. Osten bitte einmal selbst ausrechnen. Aber Allgemeinzustand und sonst eigentlich dufte. Ne? Sonst hat er nichts. Und dann Zitat Blankenberg, was machst du mit mir, ist mir zu helfen. So, und jetzt schreibt also Bremen, weil es gab dann die Nachfrage, würdest du nicht auch HbA1c messen? Ne? Sie sind ja per Du, muss man dazu nochmal erinnern.
Mhm. Und mit Bremen und mit Blankenberg.
Mit Bremen und Blankenberg, Wahnsinn. Und jedenfalls haben sie dann gesagt, naja, im Zweifel kann man auch das HbA1c messen. Und da kam eben jetzt die Replik aus Bremen und sagte, nein, in diesem Fall sollte man eben gerade nicht das HbA1c bestimmen, sondern wenn überhaupt nötig, die nüchtern Glucose ist billiger und besser prädiktiv.
Ja, ist well taken. Da bin ich tatsächlich in die Langzeitfalle getappt. Langzeitblutdruck, Langzeit-EKG, Langzeitblutzuckerwert macht sich gut in der Patientenberatung. Dann kann man gleich über mehrere Wochen den Leuten sagen, dass ihr Blutzucker in Ordnung ist. Aber völlig richtig, völlig korrekter Punkt ist ausreichend im Fall. Nur der Blutdruckwert ist natürlich eine Momentaufnahme. Den muss man dann nochmal zu Hause nachmessen lassen. Und da muss er dann nochmal wiederkommen, der Kollege, mit einem zu Hause angefertigten Blutdruckprotokoll.
Dann die Kritik eher generell, dass in dem Gespräch seinerzeit die Option, einfach mal nichts zu tun, weglassen, less is more, im Gespräch nicht vorgekommen sei. So hat er es jedenfalls aufgenommen. Und Patientinnen, insistiert er, dürften sich gegen alles entscheiden, wenn sie das denn möchten. Und Hand aufs Herz, ist auch eine Leerstelle gewesen in diesem Gespräch, ne? Dieses less is more, oder?
Da bin ich mir unsicher. Mhm. Ich glaube, wir haben das Shared Decision Making, die partizipative Entscheidungsfindung, die haben wir sehr stark gemacht. Wir sind ja auch sehr auf Ariba rumgeritten. Mhm. Und haben es dem Kollegen versucht nahezubringen, dass wir eben nicht uns an einzelnen Risikofaktoren festmachen und die Lipidchirurgie ad absurdum führen, sondern dass wir versuchen, das Gesamtrisiko holistisch zu betrachten und dann eben mit den Patienten versuchen auszuloten, wo wir jetzt eine Baustelle aufmachen und welcher dieser Risikofaktoren jetzt wann angegangen wird. Und das kann natürlich auch heißen, ich gehe jetzt gar keinen an.
Drittes Match ist das Thema Alter als reine Indikationsstellung. Und da kommt die Kritik aus Bremen wiederum, dass bei einem 75-jährigen Menschen schon allein das Alter zur Behandlung führen würde und könnte oder sollte. Und dafür gibt es nun mal in der Primärprävention keine Nutzenbelege. Also wenn er nichts anderes hat, dieser Mensch. Und dass das eben ausgeblendet wird, nämlich der Aspekt, wie stark in den letzten Jahrzehnten eben die kardiale Sterblichkeit gesunken ist in den Industrienationen. Also Stichwort Alter, gerade dieses 75-jährige Thema, war das eine offene Flanke?
Das weiß ich nicht, aber das haben wir natürlich in vielen Dingern, Positionspapieren drin. Und ich meine, wir haben es auch sehr intensiv in unserer Stellungnahme zur NVL-Kritik der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie thematisiert.
Okay, und jetzt absolute Risikoreduktion und Number Needed to Treats. Und da kritisiert Bremen wiederum, dass in dem Gespräch mit Stefan Blankenberg in der Regel von Risikoreduktion, und damit ist wahrscheinlich relativ gemeint, die Rede gewesen sein soll und selten beziehungsweise nie.
Nein, das, ja,
keine absoluten Zahlen.
Ja, also wie gesagt, aber in der Beratung ist es die absolute Risikoreduktion und die Number Needed to Treat, und das ist das. Das ist das A und O. Und darauf zielt ja auch Ariba ab.
Mhm. Ja. Dann wichtiger Hinweis, wir hatten das in der letzten Episode schon direkt aufgenommen. Bremen sagt, bitte sprecht doch nicht von Check-up, gesunden Untersuchungen oder Gesundheitsuntersuchungen. Menschen sind keine Autos, war dein Punkt, ne?
Menschen sind keine Autos, das stimmt. Man muss manchmal aber die Sprache der Menschen sprechen und umgangssprachlich ist es so. Natürlich ist der korrekte Begriff Gesundheitsuntersuchung.
Ich könnte jetzt den Wittgenstein rausholen. Ja. Jetzt geht's weiter Marburger Herzchor und ja. Das wird interessant. Da kam die Frage mit dem EKG auf in dem Gespräch. Und da korrigiert er sie oder präzisiert er, sie hätten gesagt, der Marburger Herzchor entscheidet nicht, ob ein EKG geschrieben wird. Da sagt er, das ist nicht präzise. Es müsste heißen, bei niedrigem Marburger Herzchor empfiehlt die NVL keine weitere Diagnostik, also auch kein EKG. So, hat einen Punkt, oder?
Gruß nach Bremen. Hier wird natürlich ein diffiziles Fachgespräch nochmal seziert und Einzelaspekte rausgenommen. Ich habe mich dagegen die Unterstellung gewehrt, dass der Marburger Herzchor dazu da sei, die Indikationen für ein EKG zu stellen.
Das ist das primäre Ziel.
Ja, und dafür ist der Marburger Herzchor einfach nicht da. Der Marburger Herzchor ist dafür da, die Wahrscheinlichkeit einer KHK abzuschätzen. Was jetzt die Leitlinie daraus macht, ist natürlich vollkommen legitim. Aus diesen Wahrscheinlichkeiten werden jetzt wieder Empfehlungen abgeleitet für oder gegen ein EKG. Und das hat aber Blankenberg offensichtlich in den falschen Hals gekriegt und das habe ich versucht richtig zu stellen.
Alles klar. Blankenberg hatte sich, glaube ich, so ausgedrückt, der Marburger Herzchor sei ein Diskriminierungstool, EKG ja oder nein.
Und das ist falsch und so. Das habe ich ihm erklärt.
Genau. Und die Aussage, wenn man dann in die NVL reinschaut oder in die anderen Leitlinien, ist, dass man jetzt nicht sagt, nein, MHS und EKG hätten gar nichts zu tun, stimmt auch nicht. Weil in dem Moment, wo der MHS auf ein erhöhtes oder mittleres KHK-Risiko zeigt, würde man natürlich ein EKG schreiben.
Ja.
Wir nehmen in jedem Fall hier nochmal einen Punkt mit Erinnerung. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, das Thema Marburger Herzchor haben wir angesprochen und da ist viel Musik noch drin, um es zu vertiefen. Das haben wir uns ja vorgenommen.
Ja.
Ne? So. Und da gehört dann sowas auch mit dazu, nämlich die folgende Diagnostik.
Ja. Gut. Es gibt kardiale Differentialdiagnosen, die eben nicht alleine auf die KHK zurückzuführen sind.
Ja.
Aber das habe ich auf dem BAM in Berlin auch gesagt, an irgendeiner Stelle. Entscheidend ist natürlich die Vortestwahrscheinlichkeit für eine KHK bei Brustschmerzen im Niedrigprävalenzbereich und die liegt bei gerade mal 14,5%. Das heißt, wenn jemand mit Brustschmerzen in die Hausarztpraxis kommt, dann sind in 3,5% der Fälle die Brustschmerzen auf ein akutes Koronarsyndrom zurückzuführen und in 11% auf eine stabile KHK. Ja, viel häufiger ist das Brustwandsyndrom, gefolgt von respiratorischen, psychogenen und gastrointestinalen Erkrankungen.
Wir stellen einmal mehr fest, die Dinge sind komplizierter, als sie manchmal erscheinen. Martin Scherer nickt und es knirscht nicht. Gute Nachricht. Nächster Punkt, den er anspricht, sind die Arbeiten des Global Cardiovascular Risk Consortiums, GCRC. Das ist die Gruppe von Stefan Blankenberg, die regelmäßig große Arbeiten publiziert, weltweit hochskaliert, wo man auf verschiedene Populationslevel gucken kann, wo sind wie die Prävalenzen und Risiken verteilt. Und die Kritik aus Bremen an diesen Arbeiten ist, dass es eben nicht wegweisend ist, wie es der Autor bei unserem Gespräch dargestellt haben soll, sondern dass solche Globalprävalenzdaten wenig praxistauglich sind. Schöne Erfassung, aber im Prinzip die Frage ist, was bringt ihm das für die Konsultation in Bremen, wenn er weiß, wie hoch das Risiko in Sri Lanka ist?
Also ich würde sagen, ich habe die Arbeit in diesem Podcast relativ klar abgebügelt.
Ja. Punkt. Dann nehmen wir diesen Hinweis als Bestätigung auf.
Ja, würde ich auch so sehen.
So, vielen Dank nach Bremen. Letzter Punkt vielleicht aus dieser Kardiorepublik ist, das nochmal das große Thema, haben wir schon oft drüber gesprochen, nationale Versorgungsleitlinien der höchsten Güte versus ESC-Leitlinie, Klammer auf, die man eigentlich gar nicht so nennen darf, Klammer zu. Und da sagt er im Detail, ja, die NVL liefen nicht unter einem AWMF-Dach. Das ist wohl ein kleines Missverständnis gewesen, sondern unter dem ETSQ-Dach, das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin. Da muss ich jetzt wiederum kritisieren, stimmt auch nicht mehr, weil jetzt laufen sie wieder unter dem AWMF-Dach, weil das ETSQ gibt es nicht mehr seit 2 Jahren. Das sind jetzt so echte Petitessen. Aber der Punkt, den er macht, ist folgendes. Blankenberg hat in dem Gespräch damals bei der NVL-KHK, um die ging es, um die haben sie gestritten. Da gab es nämlich Sondervoten von den Internisten, Sie erinnern sich. Und da hat Stefan Blankenberg so ein bisschen, wenn ich das mit Verlaub kommentiere, hat ein bisschen gemotzt, dass die Internisten so untergebuttert sein worden seien. So hat er das, glaube ich, dargestellt. Und die Replik aus Bremen, und da muss man sagen, das ist ein Leitlinienautor, der die Arbeit kennt, sagt, nee, stimmt nicht. Die sind nicht untergebuttert worden, die haben einfach nicht mitgearbeitet. Die haben es gar nicht eingebracht. Was übrigens irritierenderweise man nachlesen kann, weil in den Sondervoten sind sogar Fehler drin. Das nur so nebenbei. Also, ja, was sagen wir jetzt dazu?
Also wir haben uns zu diesem Konflikt, glaube ich, sehr, sehr ausführlich geäußert. Nicht alle Konflikte sind Machtfragen. Okay. Und ja, also diese ganzen Evidenzthemen von Leitlinien leben einfach davon, dass transparent gemacht wird, wie wurde gesucht, was wurde gefunden, wie wurde es bewertet und welche Unterschiede gibt es in der Evidenzinterpretation. Und manchmal muss man dann diese Unterschiede auch einfach nebeneinander stellen.
Ja, ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe bei Ihnen irgendwann mal in so eine Datenextraktionstabelle von der Meta-Analyse geschaut, über die Schulter, wenn man so will. Wer das noch nie gesehen oder gemacht hat, der reibt sich die Augen,
Ja. Wie
viel Arbeit das ist.
Ja.
Und jetzt stellen wir mal die Frage, die wir heute nicht beantworten können, in die Welt hinein. Wird das bei wirklich jeder Leitlinie so gemacht, so eine Arbeit? Martin Scherer schüttelt mit dem Kopf. Okay.
Das ist ja auch schwierig. Also eine Leitlinie ist nicht, also wenn es jetzt eine S2E oder eine S3 Leitlinie ist, nicht ein einziger systematischer Review, sondern das gibt Teile, wo dann systematisch gesucht wird. Das muss auch ein bestimmter Umfang der Empfehlungen sein, damit sich das Ganze dann S3 oder S2E nennen kann. Aber natürlich ist eine Leitlinie nicht mit dem Systematic Review gleichzusetzen.
Genau, das wäre dann eher so auf S3-Niveau, ne?
Ja.
Wo man sich dahin entwickelt. Gut, was nehmen wir vielleicht an dem Punkt mit? Also es gab dann noch sehr viel mehr Detailkritik und allein da hätten wir schon wieder ein nächstes Gespräch machen können. Wir nehmen uns das alles vor. Wir haben viele Fragen bekommen, wann denn nun endlich die nächsten Cardio-Streitgespräche kommen, die dann hoffentlich echte Streitgespräche sind oder noch krassere Streitgespräche. Liebe Leute, wir sind dran. Es ist nicht immer ganz einfach, Termine zu finden, aber vielleicht generell Martin Scherers, ziehen Sie es mal so ein bisschen auf eine Metaebene. Die Replik, die jetzt von Ihrem Kollegen kam, Sie kennen ihn sehr gut. Er ist kardiologisch tief drin. Gleichwohl muss man zu sagen, er lobt auch, dass es überhaupt dieses Gespräch gibt. Auch Koch im Publiko. Was nehmen Sie mit?
Dass es ein Gespräch unter Kollegen war. Ich habe auch von anderer Stelle gehört, da hätte man schärfer reingehen können. Man hätte auch mal richtig kontrovers den Überversorgungswahnsinn bei den Herzkatheterern ansprechen können und viele andere Sachen, aber das war nicht Ziel des Gesprächs. Es war nicht Ziel des Gesprächs, Recht zu haben oder den Podcast zu gewinnen oder zu zeigen, wer hier die bessere Sicht auf die Versorgung hat und auch vernünftiger ist, sondern es ging wirklich darum, nach vielen Konflikten und Verwerfungen überhaupt erstmal wieder ins Gespräch zu kommen. Und deshalb ist es der Auftakt gewesen, ja.
Absolut.
Aber klar waren viele.
Ich muss das mit dem Auftakt nochmal Miezekatzen-Style textmarkerhaft unterstreichen. Das ist eine wichtige Sache, die Sie da sagen. Das war die Intention dieses Gesprächs.
Das war die Intention.
Martin Scherer, das war jetzt ein ganz kleiner, niedlicher Cardio-Teil fürs Erste. Jetzt machen wir kardiologisch weiter. Jetzt kommt die COPRA. Die COPRA Studie haben wir besprochen in unserer Episode 176. Und zwar geht es da um die Frage, welches direkte orale Antikoagulans bei zur Prophylaxe einer venösen Thromboembolie zum Einsatz kommen soll. Und herauskam, dass Apixaban die Nase vorn hat.
Das ist richtig. Wenn DOACs gegeben werden bei akuter venöser Thromboembolie, dann spricht die Evidenz derzeit ganz klar eher für Apixaban als für Rivaroxaban. Das kann man so sagen. Also Apixaban ist eigentlich nach COPRA nicht mehr nur Bauchgefühl, sondern die besser belegte Option Das kann man schon so sagen.
Das sagt also die Wissenschaft, die veröffentlichte, auf Studien basierende Wissenschaft. Und jetzt haben wir eben folgende Situation, wie so oft. Und jetzt haben wir das Thema Wirtschaftlichkeit, Verordnungsfähigkeit, Arzneimittelrichtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Und da haben uns tatsächlich einige Hörer gesagt, ja, tolle Episode, was mache ich jetzt damit? Die Geschichte ist die, kurz, die alle ärztlich Tätigen da draußen wissen es natürlich, Apixaban ist noch nicht generisch, Rivaroxaban ist es ja wohl. Das heißt, Apixaban ist teuer. Und einer hat uns jetzt Schreiben der KV Bayerns gezeigt, wonach die, da geht es jetzt zwar um Vorhofflimmern, aber letztlich geht es um ein ähnliches Outcome, bitte schön ihre Patienten auf Rivaroxaban umstellen sollen, weil es einfach wirtschaftlich ist. Und das ist nun mal Paragraph 12 SGB-5. So, jetzt geht das so weiter und die stellen sich natürlich in der Praxis die Frage, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, das eine ist besser, aber eigentlich soll ich es nicht verordnen, weil es unwirtschaftlich ist. Kurze Sache vorweg, es wird irgendwann absehbar Apixaban-Generika geben. Zweitens, der gemeinsame Bundesausschuss hat ein Verfahren begonnen zur Bildung einer wirkstoffübergreifenden Festbetragsgruppe. Da sollen dann alle DOAC rein, auch Dabigatran übrigens. Wenn das käme, wären wir alle fein raus. Fakt ist, im Moment, Martin Scherer, gibt es dieses Regressandrohungsrisiko, dass ich bei der Verordnung von Eliquis unwirtschaftlich handle. Was empfehlen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen? Sollen Sie das dokumentieren, wenn Sie sagen, ich glaube aber, dass Apixaban für dich besser ist?
Also erstmal danke für diese Zuschrift, denn die beschreibt ein klassisches Dilemma. Und es ist wirklich ein Dilemma. Die Evidenz sagt A, das Steuerungssystem sagt B. Ja. Und das ist auch nichts Neues. Das erleben wir immer wieder mal. Und eigentlich ist es ja auch erstmal grundsätzlich richtig, dass das System nicht jeder einzelnen neuen Studie hinterherläuft. Aber auf der anderen Seite, wenn sich die Evidenz konsistent verändert, dann muss das System eben nachziehen, sonst entsteht eben genau die Situation, was die Hörer beschreiben. Die Ärztinnen und Ärzte sollen evidenzbasiert handeln, aber gleichzeitig werden sie ökonomisch in eine andere Richtung gelenkt und das darf eigentlich nicht sein.
Ja, Praxistipp für alle, die sagen, ich fände bei der oder jenen Person Apixaban besser, einfach dokumentieren.
Dokumentieren Apixaban aufgrund günstigerer Nutzen-Schaden-Bilanz gegenüber Rivaroxaban gemäß aktueller direkter Vergleichsevidenz verordnet.
Falls man dann eine Prüfung bekommt.
Ja.
Okay, gut. Also, liebe Leute, es ist Land in Sicht. Das ist die gute Nachricht. Und für den Fall der Fälle, falls ihr glaubt, Liquis, gibt es einen Weg. Kommen wir, Martin Scherer, zur Episode 183. Das war unser Kataraktgespräch. Und da hat uns jemand geschrieben mit Hinweis auf die Einführung der Disease-Management-Programme für Diabetes mellitus, dass gerade durch die Einführung der DMP der Zugang zu den Augenärzten zu dieser Patientengruppe breit gewalzt wurde. Das war jetzt ein Zitat. Also im Prinzip wurden da sämtliche Türen aufgemacht zu einer großen möglichen Patientenpopulation. Und dann kritisiert er, dass das wohl auch noch Stichwort Katarakt-OP über Social Media beworben wird. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich zulässig ist. Es gibt ja auch sowas wie ein Heilmittelwerbegesetz. Und aus seiner Praxis schreibt er, es gelingt ihm faktisch gar nicht, die Menschen von so einer Katarakt-OP noch abzubringen. Und dann sagt er, als Primärversorger hat er sogar selbst noch ein Sahnehäubchen, in dem er die präoperative Diagnostik abrechnen kann. Er hat dann den Begriff Gier genannt und gesagt, naja, die von Ihnen zitierten 5000 Quadratmeter mit Pool, den Sie da eingebracht haben, das sei ja lächerlich. Also das Wort Gier bringt er rein. Zusammengefasst, Martin Scherer, wir haben Mengenanreize, wir haben schwache Indikationsschwellen und dann noch Incentives für Dritte. Also das hat doch fast schon, ich will jetzt nicht sagen, was Mafiöses, aber es ist systembasierter, multipler Unfug.
Im Grunde genommen legt der Hörer seinen Finger in die Wunde und er zeigt einfach das Problem, dass in einem System, in dem hohe Fallzahlen attraktiv sind und sich die Indikation in einem Graubereich bewegt, dass in einem solchen System eben der Leistungsausweitung Tor und Tür geöffnet ist. Wir haben versucht, in dieser Episode zu betonen, nicht jede Linsentrübung braucht sofort eine neue Linse. Entscheidend sind alltagsrelevante Einschränkungen, nicht allein technische Messwerte. Und ja, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber in der Versorgung bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als mit den Patienten auszuloten, wie stark der subjektive Leidensdruck ist und ob hier wirklich ein Handlungsbedarf ist.
Aber man bleibt trotzdem wie Don Quixote, ne?
Die Fallzahl geht hoch, die Zahl der Eingriffe, die hat sich wirklich extrem erhöht. Und es gibt leider überhaupt gar keine Evidenz, die zeigt, dass der Bedarf sich irgendwie verändert hat.
Und es gibt eben offenbar systemisch nicht genügend Mittel, Werkzeuge, Tools, wie auch immer, die den Leuten helfen, die Entscheidung klüger zu treffen und diese Entscheidungslast aus der Praxis rausziehen.
Genau so ist es. Also im Grunde genommen zeigt dieses ganze Thema und auch diese Zuschrift zeigt, dass das eigentliche Schlachtfeld der Evidenz die Indikation ist. Und im Grunde genommen müsste man mal Mäuschen spielen und dann dem allzu großzügigen Indikationssteller in den großen Zeh beißen oder auf die Schulter
tippen. Aua. Genau. Aua, 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 aua. Ja. Wird's ganz schön oft aua machen.
Wenn nicht unsere Katze in der Nähe ist.
Ja. Genau. Josef Hecken, wir haben ein Problem. Übernehmen Sie. Gehen wir einen Schritt weiter, kommen wir zur Zweitmeinungsepisode. Das war die Nummer 180. Da hat uns einer geschrieben, dass es aus seiner Sicht, aus der Praxis, ein Missverständnis bei der versicherten Seite vor allem gibt. Und zwar beobachtet er, dass bei den Versicherten offenbar das Missverständnis oder die Meinung vorherrscht, Zweitmeinung sei was völlig Normales, dass man sich einfach mal woanders noch eine zweite oder dritte Meinung holt. Vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, der erste Doc hat mir einfach nicht genug zugehört. Oder jetzt sind wir wieder beim Teil eben, hat kein EKG geschrieben. Und das ist wohl ein Thema. Ich habe dazu nochmal nachgeguckt. Die KBV hatte mal, das verlinken wir natürlich auch, Martin Scherer, Sie haben den Ort schon genannt.
Shownotes.
In den Shownotes. KBV hatte mal ausrechnen lassen, dass 35% der Menschen mit einer chronischen Erkrankung mehr als einen Hausarzt haben. 35% mit einer chronischen Erkrankung. Das Zentralinstitut der Kasernenversorgung hatte auch mal vorgerechnet, dass 104 Millionen hausärztliche Behandlungsfälle im Jahr 2023 auf Patienten mit mehr als einer Hausarztpraxis entfallen. 29 Millionen haben mehr als drei Hausärzte. Also drei Hausärzte pro Person. Und die haben vorgerechnet, wenn man ein echtes verbindliches Primärarztsystem machte, dann könnte man die Hälfte dieser 29 Millionen Fälle wegstreichen und das wäre eine Entlastung pro Praxis von 280 Fällen pro Jahr. Ist doch krass. Er nickt.
Also da gibt es eben zwei Ebenen. Das eine ist die Patientenautonomie. Natürlich dürfen Patientinnen und Patienten eine weitere Meinung einholen. Das gehört zu der immer noch gültigen freien Arztwahl.
Aber es ist auch kein All-You-Can-Eat-Buffet.
Stichwort Selbstbedienungsladen, ja. Also eine Zweitmeinung sollte, wenn es gut läuft, natürlich immer eine neue Information oder eine neue Perspektive auch bringen, aber nicht einfach dieselbe Frage unterschiedlichen Personen stellen. Wenn man das unreflektiert macht, dann sprengt man das System.
Ja.
Ja. Und das ist genau die zweite Ebene des Versorgungssystems. Also ja, Sie haben Zahlen präsentiert, die zeigen, dass wir parallele Versorgungsstränge haben, dass wir uns dadurch auch Ineffizienzen leisten und auch Ressourcen verschwenden. Das erzeugt Aufwand, das erzeugt Doppeluntersuchungen und Informationsverluste. Und hier schließt sich der Kreis. Und zu Ihrem Einwurf von eben, es ist ja kein All-You-Can-Eat-Buffet, es geht eben nicht nur um Freiheit, sondern auch um Ressourcen. Und ja. Jetzt versuche ich gerade ein gutes Zitat zu finden, was in die Richtung geht.
Geht's nicht auch um Verantwortung?
Richtig. Meine persönliche Freiheit endet eigentlich da, wo die Verantwortung für die Solidargemeinschaft beginnt.
Mhm. So, und da haben wir offenbar eine größere Baustelle.
Ja, aber wenn es wirklich gelingt, ein verpflichtendes Primärarztsystem in Deutschland zu etablieren, dann haben wir ja eine bessere Koordination der Versorgung, dann haben wir weniger Arzthopping, dann haben wir mehr Kontinuität. Ja. Und an einer Stelle zumindest mehr Verantwortung.
Ja.
Also um nochmal den Hörer abschließend abzuholen, nicht jede zweite Meinung ist ein Problem, aber jede dritte, jede vierte Meinung ist ein Problem und nicht jede zusätzliche Meinung macht automatisch bessere Medizin.
Aber das, was er schreibt und auch die Zahlen, die man dazu finden kann, sind ja empirisch Begründung genug, würde ich mal jetzt die Behauptung aufstellen, auch uns Versicherte mehr in die Verbindlichkeit zu nehmen und zu sagen, du sollst freie Arztwahl bekommen, du sollst die Aussuchung, zu wem du gehst, du sollst deine Leistung bekommen, aber nicht All-You-Can-Eat-Style.
Ja.
Dann zahlst du.
Ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Cliffhanger, Herr Scherer. Nee, leider nicht. Es geht noch weiter. Jetzt kommt die super heftige St. Florians-Episode Nummer 179. Das war Teil 1 unserer FKGB-Stab-G-Staffel. Und da gab es viel Zuspruch, sehr viel Zuspruch im Sinne von, welche Tonalität wir eingefordert haben. Es gab aber auch eine Menge inhaltliche Kritik. Ich versuch's mal so ein bisschen aufzudröseln zu dem Thema Time Needed to Treat, also TNT, und die Frage, was wird eigentlich hier durch Too Much Medicine verbraucht? Zwei Aspekte. Wir haben viel zu viele teure Innovationen, schreibt er. Die sind weder für Einzelnen von Nutzen noch für die Gesellschaft und dennoch würden die Leute damit fleißig zugeballert werden. Er bringt als Stichwort das Thema Niereninsuffizienz, die NASH. Die war früher, also die NASH, ne, die heißt heute MASH, die metabolische Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis. Meine Herren, RSV-Impfung, Hyperlipidemien, Prädiabetes und so weiter und so fort, bringt der an. Und was er aufschreibt, das fand ich interessant, die höchsten Zuwächse bei den Ausgaben lägen bei den Impfstoffen, bei den Impfungen insbesondere. Impfungen seien aber sakrosankt. Die dürfe man ja gar nicht kritisieren, dann sei man nämlich ein Anti-Vaxxer. Wahlweise Aluhut-Impfgegner. Herr Scherer, wahrscheinlich kann man da jetzt inhaltlich gar nicht so viel drin kritisieren. Oder im Zweifel könnte man sogar in jedem Einzelfall irgendwie nochmal gucken, kann man die Meinung teilen oder gibt es vielleicht Gegenargumente. Aber mal grundsätzlich, es klingt so ein bisschen nach Resignation. Und zwar nicht von einzelnen Personen, sondern von Systemseite. So nach dem Motto, wir als Gesundheitssystem, wir haben einfach resigniert, das Thema Kosten, Nutzen und Effizienz richtig gut zu regeln. Wir lassen einfach die tollen Innovationen alle reinkommen, fertig.
Also ich glaube nicht, dass das System resigniert hat. Es tut sich eben schwer mit Priorisierung.
Ja.
Und zum Innovationsbegriff kann man sagen, natürlich, das stimmt nicht. Alles, was neu ist, ist automatisch ein Fortschritt. Und genau deshalb brauchen wir Nutzenbewertungen. Zu den Impfungen. Impfungen sind nicht sakrosankt. Also auch Impfprogramme müssen sich an Evidenz, an Effektstärken, an Kosteneffektivität messen lassen. Und ja, jetzt zum St. Florians Punkt. Jeder findet natürlich Einsparpotenziale. Aber wie wir in der Folge auch sehr intensiv dargelegt haben, meistens bei den anderen.
Mhm.
Und das soll die Botschaft der Episode sein. Zum TNT-Gedanken, also Time Needed to Treat, gilt es die eine Ressource, Zeit ist die andere, beides hängt miteinander zusammen. Aber klar, also jede Diagnostik, jede Kontrolle, jede Impfung, jede Verordnung verbraucht Zeit und verbraucht Geld.
So, wir haben die Resignation jetzt nicht beenden können an der Stelle, aber es hilft ja manchmal, es zumindest besprechen.
Naja, ein Ausblick war eben, dass die Systemreformen eben noch ausstehen.
Und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es vielleicht auch kluge Strukturreformen gäbe. Gut, Josef Hecken, wir haben ein Problem, übernehmen Sie. Wir bleiben noch bei der St. Florian-Episode, da kam ein Brief von einem Doc aus Offenburg, das darf man sagen, der schrieb dann nach dem Hören Episode, er outete sich, glaube ich, als Fan des Podcasts, aber sagte, da hätte er Protonpumpenhämmer gebraucht. Offenbar ist ihm da irgendwas sauer aufgestoßen, so habe ich das verstanden. Er hat nämlich unser St. Florians Beitrag, wo wir ja einen anderen Ton in der Debatte uns gewünscht hatten. So habe ich die Episode eigentlich verstanden. Das hat er so verstanden, als würden wir die Leute bitten, einfach mal, Zitat, die Füße stillhalten zu sollen. Darum geht's auch nicht.
Ja, was ist da passiert? Es ist uns nicht gelungen, den Hörer abzuholen. Das tut mir leid. Vielleicht gelingt's jetzt ein bisschen. vielleicht waren wir da nicht empathisch genug an der Stelle. Gesundheitspolitik, die produziert ein hohes Maß an Unsicherheit. Und es ist klar, dass Menschen nicht nur auf Fakten reagieren, sondern auch auf Erwartungen. Und wenn viele Praxen ohnehin unter wirtschaftlichem Druck stehen, dann ist es klar, dass Ankündigungen Reaktionen erzeugen. Das ist völlig nachvollziehbar. Das haben wir wahrscheinlich nicht gut rübergebracht. Und da danke ich für die Zuschrift und ich hoffe, dass PPI in Zukunft nicht mehr nötig sein werden. Aber natürlich, man plaudert auch manchmal von der Leber weg. Das muss man natürlich auch nochmal sagen. Wir machen uns vorher Gedanken, aber wir sprechen hier frei. Und manchmal gelingt es eben nicht immer, dann da jeden gut abzuholen. Umso besser, wenn man sich dann meldet, freundlich auf die Schulter tippt. Und das macht man unter Freunden so.
Das ist Spaß der ganzen Übung, die wir hier machen, nämlich dass wir miteinander ins Gespräch und ins Grübeln kommen.
Ja.
Sonst hat das alles überhaupt keinen Wert. Insofern hat es eigentlich super funktioniert und für uns eigentlich ein dankenswerter Hinweis.
Das ist ein Learning, bisschen aufpassen.
Mehr Empathie wagen.
Jawohl.
Gut. Ich will sein Brief, der war relativ lang, noch kurz zusammenbinden inhaltlich. Und zwar sind verschiedene Aspekte, aber es geht hier um die wirtschaftlichen Aspekte. Ich will kurz ein paar Sachen klarstellen, die meines Erachtens Herr Scherer in der berufspolitisch veröffentlichten Darstellung dessen, was gerade passiert, teilweise falsch. Ich will nicht sagen absichtlich, aber teilweise einfach falsch dargestellt. Und zwar ist es folgende, auch dieser Hörer, so wie viele Verbände übrigens, stört sich an der geplanten Grundlohnratenbindung. Eigentlich ist es die Grundlohnveränderungsrate. Und vielleicht dazu mal der Hinweis, diese Grundlohnratenbindung gibt es, seitdem es das SGB V gibt. Seit 1988 steht die in Paragraph 71 drin. Daran soll sich nichts ändern. Das zweite vielleicht zum Thema Orientierungswert. Es ist ja so, der EBM-Orientierungswert, also der Punktwert, der soll künftig, so sind die Pläne, nicht stärker steigen, als diese Grundlohnveränderungsrate steigt. Jetzt habe ich aber mal nachgeguckt, die letzten 10 Jahre, machen wir auch in die Shownotes diese Tabelle, der Orientierungswert im Bund ist nie höher gestiegen, als die Grundlohnveränderungsrate war. Oftmals lag er sogar, also die Anpassung, sogar unter diesem vorgesehenen -1% Abschlag für die Jahre bis 29. Das heißt, mal einfach gesprochen, die Befürchtung, die viele Ärztinnen und Ärzte jetzt haben, dass man ihnen Honorar wegnehme, was ja sowieso nicht stimmt, sondern dass man ihnen Honorarzuwachs streicht, kann ich nicht substantieren, Martin Scherer. Woher kommt diese Ängste bei den Leuten?
Ja, ich glaube, wie ich gerade sagte, es ist Druck da und Ankündigungen erzeugen Erwartungen. Und dafür muss man auch Verständnis haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich keine angenehme Situation. Die Löcher im GKV-Bereich sind da. Mhm. Dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss, ist auch klar. Das auszubalancieren ist unglaublich schwer. Und was mir wirklich wurmt, ist, wie die Pharmaindustrie dabei weggekommen ist.
Das ist ja das Schärfste, Martin Scherer. Die sprechen von einem schrecklichen Signal und sind am Ende noch die Profiteure von diesem Gesetz. Und dann kündigen sie irgendwelche Investitionen auf. Ja, also sorry, also da fällt einem ja nichts mehr zu ein. Oder fallen ihnen da Worte ein, die veröffentlichungsfähig sind?
Da muss ich erst sozusagen
Thesaurus aufschlagen.
Muss ich, glaube ich, erst meinen
Rechtsanwalt fragen?
Meine innere Zensur anwerfen. Hm. Aber vielleicht springen wir mal dahin an die Stelle auch.
Mach.
Ja.
Mach einfach. Das ist die, Herr Scherer, das ist die Episode 148, die Pharmaindustrie, weil die hatten wir natürlich auch besprochen und da gab es auch Post dazu. Und da hat übrigens auch einer uns gefragt, warum denn die ganze Pharmaindustrie abwandern sollte, wenn wir jetzt angeblich die Daumenschrauben anziehen, was offensichtlich hier nicht der Fall ist.
Ja, absolut. Also, aber ich meine, das haben wir auch sinngemäß so gesagt.
Ja, Und dann also nochmal dieses schreckliche Signal, Zitat, das war der Lilly-CEO Dave Ricks. Ich glaube, der weiß gar nicht, wo Deutschland liegt auf der Welt und lässt sich dann so mit so einem Blödsinn zitieren. Wir haben es verlinkt, Lilly und Böhringer Ingelheim, das ist ein deutsches Unternehmen, dann wiederum das letzte, haben angekündigt, angeblich zugesagte Milliardeninvestitionen zu streichen. Ich stelle mal eine Vermutung auf, Martin Scherer, die Investitionen hätten sie auch so streichen wollen. Und jetzt hat man halt sogar wieder schwarzen Peter, den man irgendwo hinschieben kann. Das ist alles voll kontrafaktisches Zeitalter, oder?
Absolut. Also wie Sie sagen, Herr Nössler, also wenn Böhringer oder Lilly Investitionen zurückfahren, dann ist wirklich Zweifel angebracht, ob das eine Folge des Gesetzes ist oder ob das Gesetz als Argument in einer ohnehin schon laufenden Standortdebatte einfach genutzt wird. Ja. Also es ist völlig klar, dass die Industrie ihre Interessen verteidigt. Das hat ein Geschmäckle, das ist völlig klar. Hier wird in einer schwierigen wirtschaftlichen Verfassung, in der das Land nun mal ist, wird das Standortthema instrumentalisiert. Und das haben die Hörer oder der Hörer, um den es hier geht, ganz klar erkannt. Und ich glaube, wir haben es auch erkannt.
Ich will vielleicht zur Erhellung unserer Hörerinnen und Hörer am Ende noch so drei Aspekte einbauen, weil ich glaube, Sie stimmen mir wahrscheinlich zu, Martin Scherer, dass die ärztlichen Hörerinnen und Hörer oder diejenigen, die noch im Studium sind, jetzt nicht so tief in dem Bereich Pharmabranche drin sind oder wie das alles läuft. Vielleicht nur kurz, damit ein bisschen tieferes Verständnis kommt, müssen wir vielleicht auch mal eine separate Deep Dive-Episode zu machen. Um was für Probleme geht es hier? Nämlich Standortpolitik. Muss man erstens wissen, Pharma produziert ohnehin relativ wenig in Deutschland. Das sind ein paar deutsche Unternehmen, die das noch machen und in der Tat auch Neuansiedelungen. Das zweite, und das ist das, glaube ich, größere Problem in Deutschland für die Pharmaindustrie, in Deutschland werden kaum klinische Studien gemacht, kaum Phase-3-Studien. Das liegt an Bürokratie, Datenschutz, Ethikkommission. Und auch das Medizinforschungsgesetz hat da noch nicht so richtig viel geändert. Liegt im Prinzip auch an den Bundesländern. Und das große Problem, das muss man verstehen, warum die so laut jammern bei der pharmazeutischen Industrie ist, Deutschland ist Referenzpreisland und zwar für ganz, ganz viele Länder auf der Welt. Wenn es hier einen Rabatt gibt und der wird bekannt, wird der überall auf der Welt nachgezogen. Und deswegen sagen dann die Konzernzentralen der Pharmaindustrie, sorgt ihr mal schön in München und Frankfurt und sonst wo, dass bei euch die Preise oben bleiben. Und das nächste Problem, da verlinken wir ein paar Aufsätze zu, die sind durchaus lesenswert, ist diese Most Favorite Nation Geschichte aus den USA, Kürzel MFN, so ähnlich wie LAAA oder wie auch immer
sie das
nennen. LMAA. Jetzt können Sie es ja, sehr cool. Und das bedeutet, Donald Trump möchte, dass bei ihm die Arzneimittel günstiger sind als eben beispielsweise in Deutschland. Und das findet Pharma natürlich dann doof. Wenn bei uns die Preise sinken, dann müssen sie ja da erst recht sinken. Also das Problem ist nicht der Standort. Das Problem ist einfach, dass die Pharmaindustrie aus guten Gründen Geld verdienen will. Aber das ist nicht die Aufgabe der GKV, Herr Scherer, oder? Denen die Taschen voll zu machen.
Absolut nicht. Ich sehe da drei getrennte Debatten eigentlich. Das erste ist die Produktion. Also Deutschland ist schon lange nicht mehr die Apotheke der Welt. Also die großen Produktionsverlagerungen sind längst erfolgt. Zweitens zur Forschung. Also wenn Pharmafirmen über den Standort Deutschland klagen, dann höre ich eigentlich viel häufiger Beschwerden über Bürokratie, über Ethikverfahren, über Datenschutz. Das ist sehr viel häufiger als Klagen über Arzneimittelpreise. Und das Dritte ist, und das ist wahrscheinlich auch der eigentliche Punkt, Sie haben es gesagt, Herr Nössler, Deutschland ist Referenzpreisland. Niedrige Preise wirken oft international und deshalb wird so intensiv gekämpft. Also die Aufgabe der GKV ist die Versorgung ihrer Versicherten und nicht die weltweite Erlössicherung der Pharmaindustrie. Und Ferdinand Gerlach hat es auch auf den Punkt gebracht, Standortsicherung ist nicht Aufgabe der Beitragsversicherten.
Hat auch der Sachverständigenrat letztes Jahr in seinem Jahresgutachten so aufgeschrieben, Sachverständigenrat Gesundheit. Und da ist die Pharmaindustrie schon mächtig auf die Barrikaden gegangen und fand das doof. Tja, Amen, Martin Scherer. Was machen wir denn jetzt damit? Ich habe noch einen Haufen Leserpost und es ist schon wieder 4 Stunden vergangen.
Es sind schon wieder gefühlt 4 Stunden vergangen.
Jetzt fängt der auch noch an zu perseverieren und irgendwie die Orthographie und Grammatik zu vergessen.
Ja.
Machen wir einen Punkt?
Wir machen einen Punkt. Also vielen Dank, dass man uns zuhört. Ich hoffe, die Episode war nicht so mühsam. Wir überlegen uns nochmal, wie wir das machen. Es freut mich riesig, dass wir in den Austausch, in den Diskurs kommen. Und wir können uns dann nochmal überlegen, wie wir das machen. Ob wir vielleicht auch mal die Möglichkeit machen, uns Soundschnipsel zuzuschicken. Eine gesprochene Rückmeldung,
ja,
die wir dann einfach auch mal hier reinschneiden können. Und dass wir da diesen Dialog auch nochmal aufs Ohr bringen.
Sie haben doch WhatsApp. Dann schreiben wir einfach Ihre Handynummer auf die Webseite und dann können die uns Sprachnachrichten senden.
Abspann, Cliffhanger.
Okay, meinen Vorschlag fand er offensichtlich nicht gut. Aber die Idee finde ich cool, Martin Scherer, das machen wir. Und ich finde eine Lösung, wie wir auch unter Vermeidung der Preisgabe Ihrer Handynummer das hinkriegen.
Sehr gut.
Cool. Also das war jetzt ein innovativer Podcast, würde ich sagen. Martin Scherer, ich bedanke mich wie immer sehr für eine viel zu kurze Episode, in der wir viel zu wenig von meiner langen Liste bearbeitet haben. Aber ich werde schon wissen, wie ich Ihnen das irgendwie noch so unterfutter, wie das kleine Antibiotikum der Miezekatze in der Leberwurst. Und Sie wissen, an der Stelle darf ich Sie wie immer fragen und bitten, ob Sie es nicht einmal wieder mit einem Cliffhangerchen versuchen mögen.
Das passt eigentlich genau zu dem, womit wir unsere Hörerpost heute abgeschlossen haben, zum Thema Versichertengelder, GKV. Wir vertiefen jetzt nicht die Finanzaspekte der GKV, aber wir haben einen wichtigen GKV-Mann zu Gast, nämlich den Abteilungsleiter Prävention einer der größten gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland.
Eine ganz kleine BKK. Lasst euch überraschen. Und jetzt darf ich mal cliffhangern. Zweiter Cliffhanger. Wir machen jetzt Doppelcliffhanger. Und die Leute dürfen rätseln, was als erstes kommt. Wir haben heute über Überversorgung gesprochen.
Und über Diagnostik.
Und diagnostische Versorgungskaskadierung. Und was das alles für unsinniges Geld kostet. Und das könnten wir ja mal an einem spezifischen Organ besprechen. Er nickt. Machen wir.
Wird oft einmal jährlich geschallt.
Ja, zu oft. Selbst in Betrieben. Gut, damit ist dieses Rätsel versaut. Martin Scherer, ich bedanke mich herzlich, freue mich dann aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.